Ich freue mich sehr, bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten zu Gast heute Katja Gloger. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Herr Meyer Burckhardt.
Sie haben ein frühes Interesse an Russland gehabt, das sich, glaube ich, autobiografisch erklärt. Sie sind, wenn ich das richtig sehe, Kind von Flüchtlingen, kann man das so sagen?
Ja, die Familie meines Vaters, Schlesier, Deutscher aus Schlesien. Ja. Eine der klassischen Fluchtgeschichten im Zweiten Weltkrieg. Die Rote Armee rückt vor, alle fliehen aus Breslau, dort, wo die Familie meines Vaters gelebt hat, mein Vater auch geboren wurde, gehen dann nach Thüringen, bleiben dort und machen in mehr oder weniger tragischen Umständen im Lauf der Jahre, machen sie alle hinüber in den Westen.
Und wirklich in den Westen, in den westlichsten wirklich Punkt vom Westen, ja.
Genau, in den Westen, in die Bundesrepublik. Das ist so der eine Strang. Der andere Strang ist das Hintergrundrauschen in gewisser Weise meiner Kindheit. Mein Großvater, der Infanteriesoldat im Zweiten Weltkrieg gewesen ist und an der Ostfront gekämpft hat, schwer verwundet überlebt hat mit sehr viel Glück. Und immer sonntags, wenn sich so die Familie traf und mein Großvater mit seinen Söhnen Skat spielte, das erinnere ich noch, und dann kloppte man so auf den Tisch mit den Fingerkuppen und erzählte dabei die Geschichten, wie das war. Aber natürlich auch nur oberflächlich, weil ich glaube, dass die wahren Geschichten, die auch meinem Großvater passiert waren, damals an der Ostfront, die wahren Geschichten, die meinem Vater, seinen Geschwistern während der Flucht passiert war, dass die doch versteckt und verdrängt geblieben sind. Aber es war dieses Hintergrundrauschen, das mich begleitet hat und wahrscheinlich irgendwann sich festgesetzt hat.
Und ihr Interesse an der Slawistik, an Russland befördert hat.
Ja, und in der Schule, wie es die Zufälle manchmal so wollen, der Lateinlehrer, der wiederum Kriegsgefangener in Russland gewesen ist, dort seine Liebe zur russischen Sprache entdeckt hatte, Russisch gelernt hatte, russische Kultur, russische Seele, also alle romantischen Vorstellungen, die man sich nur wünschen kann, in seinem Herzen trug und uns das Russische beibringen wollte.
Im Zentrum dieses Gespräches steht Ihre Beziehung zu Russland. Sie haben ein Buch geschrieben, das mich sehr fasziniert hat, Fremde Freunde, über die Beziehung zwischen Deutschland und Russland. Fremde Freunde, ein paradoxer Titel.
Ja, wir sind uns ja einerseits ganz nah, das hat mit unserer gemeinsamen, auch tragischen gemeinsamen Geschichte zu tun. Und andererseits unterscheiden wir uns doch sehr in dem, wie wir sagen, unsere Leben leben als Gesellschaften und auch als politische Systeme.
Darauf wollen wir noch eingehen. Sie haben Ihr Buch begonnen mit einer Empfehlung an die Leserschaft. Ich darf Sie zitieren: Man kann sein Herz an Russland und seine wunderbaren Menschen verschenken, vielleicht muss man es sogar, den Verstand aber, den darf man dabei keinesfalls verlieren. Zitat Ende. Frau Gloger, das klingt so, wie Sie es da geschrieben haben, ein bisschen schwierig. Sie müssen das erklären. Warum darf man seinen Verstand nicht verlieren, wenn man Russland liebt?
Ich glaube, wenn Menschen in Deutschland auf Russland gucken, schwingen sehr schnell sehr viele, sehr große Gefühle mit. Romantische Vorstellungen von russischer Weite, ich nenne jetzt einfach zwei, drei Worte, Sibirien, die transsibirische Eisenbahn, was haben wir noch? Balalaika, die Donkosaken.
Der Chor.
Der Chor der Donkosaken, die Basiliuskathedrale, der Rote Platz, entstehen vor ihren Augen nicht gleich Bilder?
Fernweh.
Ja, Ursprünglichkeit, Sehnsucht und eine gewisse Traurigkeit in dieser Sehnsucht. Das alles verbinden wir ja sehr schnell mit diesem großen, unendlich weiten Land. Das alles ist auch richtig, das alles gibt es. Und es findet sich in der Geschichte jedes einzelnen Menschen, wenn man ihn denn trifft, egal wo, ob im fernen Osten bei minus 50 Grad oder in den Bergen des Kaukasus. Aber Realität sieht natürlich anders aus. Und Realität gerade heute, gerade in diesen Zeiten, in denen doch der russische Präsident Wladimir Putin etwas ganz Eigenes mit diesem Land möchte. Dieses Land, ich würde sagen, fast bewusst von Europa entfremdet. Gerade in diesen Zeiten, denke ich, ist ein nüchterner Blick notwendig. Deswegen darf man den Verstand nicht verlieren.
Bevor wir zur Gegenwart kommen, erlauben Sie, dass ich ein bisschen in die Historie gehe unserer beiden Nationen. Aber zunächst zur Widmung des Buches, das Sie geschrieben haben, Fremde Freunde. Sie widmen es meiner Familie und unseren Freunden mit russischer Seele. Dankbar, dass ich von Ihnen, denen mit russischer Seele, dankbar, dass ich von Ihnen lernen darf. Was haben Sie gelernt von den russischen Freunden?
Von meinen russischen Freunden habe ich gelernt, wie wunderbar es ist, großmütig zu sein. Wie wunderbar es ist, vergeben und verzeihen zu können. Wie wunderbar es sein kann, Vergangenheit bewusst zu rekonstruieren, aber sie als Ausgangspunkt für gemeinsame Zukunft zu nehmen. Ich habe von ihnen gelernt, wie es ist, nächtelang in der Küche zu sitzen, am berühmten kleinen russischen oder sowjetischen Küchentisch über das Leben zu philosophieren und wie furchtbar schön auch alles ist. Ich habe gelernt, wie es ist, in Sibirien zu sitzen und im Frühling den Flieder zu riechen.
Und wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal nach Russland beruflich kamen?
Ich bin zuallererst nach Russland gereist, in die damalige Sowjetunion, das war ja noch ein ganz anderes Land damals, als ich Studentin war.
Und das war eine bittere Erfahrung, glaube ich.
Ich wollte unbedingt in dieses Land. Die Sowjetunion war ja Anfang der 80er Jahre, als ich studiert habe, war ja doch noch so der fremde, eher feindselige Koloss. Ich meine, wir waren in Zeiten des Kalten Krieges und damals, zu Anfang der 80er Jahre, waren diese Zeiten ziemlich kalt. Es scheint ferne Vergangenheit, aber damals war das sehr, sehr präsent. Und es war gar nicht so einfach, überhaupt in dieses Land zu kommen, wenn man studieren wollte oder die Sprache lernen wollte. Und ich hatte mir felsenfest in den Kopf gesetzt, dass ich die russische Sprache nun in Russland, in Moskau, weiter lernen wollte. Ich hatte ein bisschen studiert.
Das ist mutig. Woher haben Sie den Mut genommen? War es Naivität oder wussten Sie, was auf Sie zukam?
Natürlich war es in gewisser Weise Naivität. Es war auch eine Abenteuerlust, glaube ich. Die Lust auf Expedition, auf etwas Neues. Also auch darauf, Dinge in Erfahrung bringen zu können, die vielleicht andere nicht in Erfahrung bringen können. Und ich bin nach vielen Irrungen und Wirrungen bin ich gelandet am noch heute existierenden übrigens Puschkin-Institut für russische Sprache. Und im Süden der Stadt und dort habe dort in einer internationalen Studentengruppe 6 Monate lang intensiv Russisch gelernt. Wir lebten im 11. Stock. Die Mädchengruppe aus der DDR lebte einen Stock über uns. Kontakt war verboten.
Sie beschreiben in einem Interview, das ich von Ihnen gesehen habe, die ersten Tage und Wochen in Moskau als schwierig, was die Außenwelt angeht, also kalt in des Wortes doppelter Bedeutung und gleichsam überwältigend, was die menschliche Wärme angeht, so wie man im Privaten war.
Für Menschen, die zum ersten Mal in dieses Land kommen, ist dieses Land ja oft nicht nur klimatisch abweisend, sondern die Menschen scheinen abweisend.
Ich habe es so erlebt. Ich war damals auch da und habe es abweisend erlebt. Ich will es gern zugeben.
Und gerade zu sowjetischen Zeiten, also in ein Leben im ewigen Defizit, das bedeutet irgendwie ein Leben, wo die Autobusse nicht fahren, es aber minus 20 Grad ist, ein Leben, wo man sich in die Schlange stellen muss, im Zweifel schon eine ganze Nacht, um wirklich ein paar Südfrüchte zu bekommen. Man kann es sich heute eigentlich kaum noch vorstellen. Aber so war das, die Menschen hatten natürlich eine Rüstung an, die hatten einen dicken Panzer von scheinbarer Unhöflichkeit und diesem ewigen Njet. Nein, nein, nein. Aber wenn man sich einen kleinen Weg, einen Trampelpfad so zu ihren Herzen erobert hat, dann war es natürlich ganz anders. Sobald die Türen aufgingen, die Türen in eben jene berühmten russischen sowjetischen Küchen an den Küchentisch. Küchen 3 Quadratmeter groß, winzige Tische, kleine Hocker, auf denen man dann saß und beginnen konnte zu erzählen. Dann war es natürlich ganz anders. Eine unglaubliche Großzügigkeit und Gastfreundschaft und Neugier und Herzlichkeit. So eine Herzenswärme im besten Sinne des Wortes.
Begonnen haben diese Beziehungen zwischen Russland und Deutschland mit Handelsbeziehungen. Und wir zeichnen dieses Gespräch auf in der freien und Hansestadt Hamburg. Ich glaube, man kann sagen, teilen Sie diese Auffassung, dass das Entstehen der Hanse auch sehr stark verwoben ist mit den deutsch-russischen Geschäften in dieser Zeit. Also Orte wie Schleswig, wie Lübeck hätten ihre Bedeutung nicht ohne das Russlandgeschäft.
Absolut. Also wenn man jetzt einmal ganz grob das so einteilen mag, da sind die Deutschen, ich meine, es waren ja verschiedenste, wenn man so will, Stämme und Völkerschaften ja auch noch im Mittelalter. Und da sind die Russen, also die Zuhörerinnen und Zuhörer mögen mir das verzeihen, dass es ein bisschen grob kategorisiert ist, aber Business, wenn man das so sagen darf, stand so am Anfang der großen gemeinsamen deutsch-russischen Geschichte. Und schon am Anfang war es eigentlich so, wie es heute noch ist. Russland lieferte die Rohstoffe. Das war natürlich damals nicht Erdöl und Erdgas, wie es heute ist, sondern Pelze und Honig und Wachs für Kerzen und sowas alles. Vor allen Dingen aber eben Pelze und Holz. Und die Deutschen wiederum lieferten Innovation, also bestimmte handwerkliche Künste, betriebswirtschaftliche, wenn man das so sagen darf, Erkenntnisse. Und das war ein für beide Seiten sehr fruchtbares Geschäft und wurde dann natürlich noch einmal fest institutionalisiert durch die Hanse. Lübeck als wichtige Hansestadt wäre ohne das Russlandgeschäft nie die Stadt geworden, die sie geworden ist. Umgekehrt gehörte die nordrussische Stadt Nowgorod zur Hanse. Und Nowgorod war eine der blühendsten Städte des Mittelalters.
Zu Gast bei Meyer-Burckhardts Frauengeschichten heute die Journalistin Katja Gloger, Journalistin, Russlandkennerin und Autorin des Buches Fremde Freunde über das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland. Es ist guter Brauch bei Meyer-Burckhardts Frauengeschichten, dass jeder Gast Musikstücke mitbringen darf. Das erste Stück, das sich Katja Gloger gewünscht hat, ist die Moldau von Smetana, das sie, glaube ich, an die Kindheit, an die Jugend erinnert.
Ja, es gehört, glaube ich, zu diesem Hintergrundrauschen meiner Kindheit, den Geschichten meiner Familie. Es war damals guter Ton, dass mein Vater jeden Sonntag zum Frühstück, und als Kind hat es mich zum Teil so genervt, dass er auf dem Plattenspieler Beethoven-Sinfonien und fast immer, zumindest erinnere ich es so, die Moldau aufgelegt hat. Und es war in Teilen fürchterlich für uns, weil wir natürlich am Tisch gesessen haben und gesagt, was soll denn das da, diese Musik. Aber im Nachhinein weiß ich es zu schätzen.
Katja Gloger ist zu Gast bei Meyer-Burckhardts Frauengeschichten und wir haben gerade gehört, auf Wunsch von Katja Gloger, die Moldau von Smetana. Liebe Katja Gloger, es berührt Sie.
Ja, und manchmal rührt es mich noch zu Tränen, wenn ich diese Musik höre, weil es wirklich für mich so sehr mit Familie und Vater und den sonntäglichen Ritualen verbunden war, die mich als Kind fürchterlich aufgeregt haben, aber mit der Weisheit des Alters weiß ich es zu schätzen.
Wir schauen ein bisschen auf die Berührungspunkte, nicht nur zwischen Deutschland und Russland, sondern zwischen Russland und Norddeutschland. Sie haben eben über die Handelsbeziehungen gesprochen und haben ausgeführt, dass Lübeck beispielsweise nicht diese Relevanz im Mittelalter erreicht hätte, wenn der Russlandhandel nicht so geblüht hätte, wie er geblüht hat. Aber reden wir über die Wissenschaften. Die russische Geschichte ist ohne Zar Peter den Großen undenkbar. Und da gab es, glaube ich, einen großen Aderlass deutscher und auch norddeutscher Universitäten, weil die Professoren wurden regelrecht abgeworben von Peter dem Großen, so auch aus Göttingen. Sie haben beispielsweise beschrieben, dass 9 der ersten 13 Akademiemitglieder der Akademie der Wissenschaft waren Deutsche.
Zar Peter der Große, der brutale Modernisierer seines Landes, der in der Erkenntnis, dass Russland eigentlich für immer zurückfallen würde, wenn er nicht Wissenschaft, Ökonomie, Ingenieurskunst in dieses Land bringt, ja seinen Menschen oder seiner Bevölkerung auf brutalste Weise ja auch die Vergangenheit abgewöhnt hat. Also die Symbole waren ja, die Männer mussten sich die Bärte schneiden, weil man in eine neue, sehr moderne Zeit wollte. Und die Ingenieure dieser Modernisierung waren deutsche Wissenschaftler. Mhm. Und eine der faszinierendsten Geschichten für mich ist nach wie vor die Geschichte des jungen Theologen und Gelehrten Stella, der sich dann auf den Weg machte aus dem vom 30-jährigen Krieg verwüsteten und verarmten Deutschland und den deutschen Fürstentümern und zu einem der größten Entdecker eigentlich seiner Zeit würde, der mit Bering durch Sibirien ging und dem es zu verdanken ist, dass wir Alaska entdeckt haben.
Und Peter der Große hat ihn beauftragt, diesen Vitus Bering, diesen Dänen, gucke, ob es eine Landbrücke gibt zwischen Amerika und Russland.
Genau, ob es eine Landbrücke gibt oder ob ein Weg vom Norden aus um Russland herum segelbar ist. Und hat ja diesen berühmten dänischen Kapitän Vitus Bering losgeschickt. Und mit Hilfe dieses jungen Deutschen, Stella, der sich an Bord eines der beiden Schiffe begab, hat man Alaska entdeckt.
Kommen wir nochmal zurück zu Peter dem Großen und zu Norddeutschland. Es gab einen Universalgelehrten in Hannover, nämlich Gottfried Wilhelm Leibniz, der massiv, was ich durch die Lektüre Ihres Buches Fremde Freunde gelernt habe, Frau Gloger, der massiv gefördert wurde von Peter dem Großen.
Ja, und selbst seine Vorstellungen von einer guten und gerechten Gesellschaft eigentlich am liebsten in Russland verwirklicht hätte. Zumindest hat er diese Empfehlungen dem Zaren in, ich glaube, Dutzenden von Briefen und Denkschriften mitgegeben. Wobei Leibniz, wenn ich es recht erinnere, selbst nie nach Russland gereist ist, sondern in der Universitätsbibliothek zu Hannover gesessen hat und seine Zettel geschrieben hat. Aber wie gesagt, dieses Russland war, sagen, das große Experimentierfeld in gewisser Weise ja auch für Modernisierer aller Art, gesellschaftliche, politische, ökonomische.
Wir erzählen ja heute de facto zwei Frauengeschichten in einer. Einmal die Berührung der Journalistin Katja Gloger mit Russland und zum Zweiten werden wir, nachdem wir das zweite Musikstück, das sich Katja Gloger ausgesucht hat, gehört haben, werden wir uns mit einer zweiten Frauengeschichte beschäftigen, nämlich eine Deutsche namens Sophie, die als 17-Jährige nach Moskau geschickt wurde und als Katharina die Zweite Weltgeschichte geschrieben hat, Katharina die Große. Das zweite Musikstück, das Sie sich ausgesucht haben, liebe Katja Gloger, sind die Moskauer Nächte. Das nimmt nicht Wunder. Live-Konzert auf dem Roten Platz mit Anna Netrebko. Warum dieser Wunsch?
Moskauer Nächte heißt ja auf Russisch eigentlich gar nicht Moskauer Nächte, sondern es heißt Abende in der Moskauer Vorstadt.
Ja.
Also Abende fast draußen auf der Datscha, wo die Lerchen singen und die Sterne funkeln und der Flieder duftet. Und es ist der Inbegriff eigentlich des sowjetischen und ich muss es gestehen, auch des sehr kitschigen sowjetischen Schlagers. Ein Lied, das zwar an ein Volkslied erinnert, aber in Wahrheit gar kein Volkslied ist, sondern klassisch sowjetisch, Mitte der 50er Jahre geschrieben wurde und sehr schnell unglaubliche Berühmtheit erlangte. Und bis heute kann es jeder auswendig singen und es laufen die Tränen, weil man so gerührt ist von der, von der Schönheit dieser kleinen Melodie, die einen an warme Sommertage auf der Datscha vielleicht auch erinnert.
Meine Damen und Herren, wer Sie nicht sehen können, Katja Gloger unterstreicht Ihre Worte mit einer leidenschaftlichen Körpersprache. Man ahnt, wie wichtig ihr diese Moskauer Nächte musikalisch sind. Wir erzählen heute zwei Frauengeschichten. Einmal Katja Gloger ist zu Gast bei Mayburg als Frauengeschichten, die natürlich über ihre Berührung zur russischen Geschichte berichtet. Aber wir erzählen auch von Katharina der Großen, die als Sophie Auguste Friedrich von Anhalt-Zerbst geboren ist. Katharina die Große, Russlands Kaiserin geworden ist. Und ihre Mutter beschreiben sie als sehr ehrgeizig. Sie war selbst, die Mutter von Katharina der Großen, war selbst eine geborene Fürstin von Schleswig-Holstein-Gottorf. Und sie wurde eben wahrscheinlich auch deswegen gerade durch die norddeutschen Lande gezerrt und fand dort auch einen Ehemann, nämlich Karl Peter Ulrich, in einem kriegsgebeutelten norddeutschen Herzogtum. Dem entstammte er. Haben Sie sich als Frau je Gedanken darüber gemacht, als Sie in diese Geschichte noch einmal so eingetaucht sind, wie das gewesen sein mag für ein junges Mädchen, so zur Ware zu werden, aber gleichzeitig aus dieser doch großen Opferhaltung herauszukommen und zu der großen politischen Gestalterin ihrer Zeit zu werden?
Absolut. Es ist für mich bis heute eine der faszinierendsten Geschichten überhaupt, nicht nur der deutsch-russischen Geschichte, sondern auch als Geschichte einer Frau, die im 18. Jahrhundert ihren Weg geht, aus dem Zustand, ein Objekt zu sein, Ware für den Heiratsmarkt in dieser versippt verschwägerten, hochpolitisch verbandelten sogenannten europäischen Fürstenfamilie, in der ja Verwandtschaft und damit irgendwann auch Heirat ja letztlich ökonomischen und politischen und Machtinteressen gedient hat. Und dieses junge Mädchen, die als 14-Jährige sich aus Stettin dann auf den Weg machte, irgendwie nach St. Petersburg und dort, ich glaube, mit knapp 16 Jahren auch Anwärterin auf den russischen Zarenthron wurde. Und mit diesem jungen Mann, der in seiner Kindheit nach all dem, was man weiß, missbraucht wurde, gequält wurde, furchtbar geschlagen wurde, ein schüchterner junger Mann, der dann seine ganze Traurigkeit und Verlorenheit wohl offensichtlich in Aggressionen gerichtet hat und in sehr merkwürdige Verhaltensweisen, die mit diesem Mann immerhin eine Ehe führte über weit mehr als 10 Jahre, bis sie dann zur Anführerin eines Staatsstreiches wurde. Diesen Staatsstreich hat ihr Mann nicht überlebt. Und Katharina wurde Katharina die Große Zarin von Russland und herrschte, was für diese Zeit ja durchaus ungewöhnlich war, 34 Jahre lang. Und sie machte Russland zu dem Imperium, das wir heute eigentlich mit Russland verbinden.
Was ich auch gelernt habe, dass sie den französischen Philosophen Diderot, der ein bisschen knapp bei Kasse war, unterstützt hat, sodass er seine philosophische Arbeit fortsetzen
konnte.
Ja, und
vor allen Dingen seine Bibliothek erhalten und erweitern konnte. Katharina die Große sah sich ja als Aufklärerin, als, wenn man so will, als deutsche Aufklärerin auf dem Zarenthron. Diese Aufklärung ging natürlich nicht so weit, die Grundfesten sagen, des Systems, also der autokratischen Herrschaft, irgendwie anzutasten. Aber sie gefiel sich sehr wohl sagen, in dem Bild und in der Rolle derjenigen, die Voltaire und Diderot las und mit ihnen korrespondierte, in sehr gutem Französisch. Und so auch die Ideale der Aufklärung, also eine gewisse Toleranz nach Russland brachte. Das hörte natürlich in dem Moment auf, in dem es wirklich Kritik zu üben galt an am autokratischen Herrschaftssystem, in dem ja doch der Großteil der bäuerlichen Bevölkerung als Leibeigene nach wie vor in tiefer Armut lebten und gehalten wurden. So kann man das ja leider Gottes wirklich sagen. Faszinierend aber eben auch diese Frau und ihr Liebhaber Fürst Potjomkin.
Nachdem die Dörfer
der Mann,
benannt sind.
Genau, der Mann, nachdem die Potjomkinschen Dörfer benannt sind, die aber gar keine Potjomkinschen Dörfer waren, weil sie in Wahrheit doch sehr wohl existierten. Mit diesem Mann, der ein Lebemann der Extraklasse gewesen sein muss, nach allem, was wir wissen über ihn. Und dieser Mann baute für sie den Süden. Er eroberte ihr die Krim und den Süden des Russischen Reiches, jenes Gebiet, das heute zur Ukraine gehört, und zwar zum Osten der Ukraine, wo heute ein furchtbarer Krieg herrscht, das war das neue Russland, Neurussland, das er ihr schuf, mit Städten die sehr, und Dörfern, die lebendig waren. Und nur weil ein missgünstiger, ich glaube, sächsischer Diplomat, der damals mit auf Reisen kommen musste, das nicht ertragen wollte, diese mühselige Reiserei, meckerte er über die angeblichen Potjomkinschen Dörfer.
Kommen wir ein wenig in die Gegenwart, aber berühren noch einmal die norddeutsch-russische Geschichte. An einem winterlichen Dezembertag 2004 saßen in einem ICE von Hamburg nach Schleswig, und man muss betonen, der ICE fährt sonst nicht von Hamburg nach Schleswig, saßen der damalige Bundeskanzler Gerd Schröder und Wladimir Putin und besuchten Schloss Gottorf. Und sie besuchten präziser den dortigen Riesenglobus, der 1664 fertiggestellt wurde als das erste Planetarium der Welt. Warum fuhren die beiden dahin? Wo, Frau Gloger, ist die Berührung zwischen der russischen und der deutschen Geschichte im Hinblick auf den Gottorfer Globus?
Das ist eine dieser verrückten Geschichten eigentlich, dass ein Fürst aus einem kleinen und tendenziell sagen, stets am Rande des Ruins krebsenden Fürstentums, nämlich Schleswig-Holstein, Schleswig-Gottorf, es gab immer wechselnde Namen, dass der grandiose Visionen hatte über die Zukunft und seine kleine Fürstenstadt, nämlich Schleswig, zu einem Zentrum des Welthandels machen wollte. Allen Ernstes, indem er den Handel mit Waren aus dem Iran über Russland, Gottorf und eine noch zu schaffende Verbindung von der Ostsee in die Nordsee herstellen wollte, um damit ein faktisches Handelsmonopol zu bekommen. Also,
er hatte bereits Friedrichstadt gegründet.
Genau,
16,
genau.
Er wollte einen noch nicht existierenden Nord-Ostsee-Kanal bauen.
Absolut.
Also ein tollkühner Mann. Allein
ja, tollkühne und wirklich große Vision. Und einer sein, wenn man so will, Hofmathematiker und Leiter seiner Bibliotheken, Adam Olearius. Ein kluger Mann, dem es zu verdanken ist, dass in dieser kleinen Stadt ein riesengroßer Globus
über 3 Meter
konstruiert
groß
wurde, im Durchmesser,
ja.
Der sagen, den Lauf sagen, der Erde und damit den Lauf der Sterne sagen, nachzeichnete. Also der sich sagen, um sich herum drehte. Eine hochkomplizierte Konstruktion, ein begehbarer Globus. Man konnte irgendwie hineinkrabbeln und saß dann dort und der Globus begann sich aufgrund einer hochkomplizierten Mechanik, die offensichtlich durch Wasserantrieb überhaupt nur funktioniert hat damals, begann sich um sich selbst zu drehen. Es war fast ein Weltwunder, so könnte man es nennen, zumindest ein deutsch-russisches Weltwunder. Und Peter der Große hat auf einem seiner zahlreichen Feldzüge
davon gehört,
von diesem Globus gehört und hatte ihn, man würde es heute so nennen, brutalst konfisziert, weil er sagt, dieser Globus gehört in meine Kunstkammer, in meine Kunstkamera. Und dorthin brachte man den Globus auf einer abenteuerlichen Reise. Eine Weile war er die große Attraktion der St. Petersburger und geriet dann Stück für Stück in Vergessenheit.
Und Schröder und Putin fuhren nun wieder dorthin.
Ja, der Globus hat ja eine zweite kleine Geschichte. Es ist ja auch eine, wenn man so will, eine Kriegsgeschichte. Der Globus wurde mehrmals zerstört, irgendwie fast vollkommen zerstört, vergessen. Dann irgendwann fristete er, wenn man das so sagen darf, sein Dasein irgendwo in einem Hinterzimmer und wurde dann im Zweiten Weltkrieg von den Nazis entdeckt oder wiederentdeckt. Die ja die Leningrader, damals hieß Petersburg Leningrad, die ja die Leningrader Vorstädte erobert hatten, alle Zarenschlösser erobert hatten und dort den Globus fanden und ihn in einer propagandistisch aufgewerteten, aufgeblasenen Aktion wieder zurücktransportierten und so als gerettetes deutsches, urdeutsches Kulturgut den Menschen irgendwie vorstellten. Und nach langen Irrungen und Wirrungen nach dem Zweiten Weltkrieg fand so eine Replik des Globus dann.
Es gibt zwei Globen.
Genau, es gibt einen, der noch heute hängt in der im Turm, sagen der wiedererrichteten Kunstkammer. Ganz einsam hängt er dort und man muss schon wissen, dass er dort ist, wenn man ihn besuchen will. Und eine Replik oder eine Neufassung, wunderschön, auch wunderschön bemalt, ist in Schloss Gottorf. Und wer will, kann hineinklettern und sich drehen und die Sterne funkeln.
Wie war die Geste Schröders zu verstehen, Putin dorthin einzuladen?
Ich glaube, es war ein schöner Ort für die Regierungskonsultationen. Ich glaube, es war keine große politische Symbolik, die damit verbunden war, dass man in den Globus geklettert ist. Schröder und Putin haben sich ja von Anfang an sehr gut verstanden und sind ja sehr schnell dann doch auch zu persönlichen Freunden geworden. Eine Freundschaft, was immer man von ihr sagen kann, wie immer man sie politisch bewerten mag, aber eine persönliche Freundschaft, die bis heute hält.
Wladimir Putin hat 2001 im Bundestag als erster russischer Präsident sprechen dürfen. Damals schien es mir, dass eine gewisse Hoffnung auf beiden Seiten war, dass man ein, ich nenne es mal, gemeinsames europäisches Friedenshaus bauen kann, könnte. Haben Sie das Gefühl, dass von unserer Seite, von der westlichen Seite, Chancen vertan wurden?
Wir haben, denke ich, so vieles nicht wirklich verstehen und nachvollziehen können. Wie war es, ein sowjetisches Leben zu führen? Ein Leben, in dem sowohl großes Heldentum als auch der ultimative Opfergang sagen, immer zu Mythen erklärt worden sind. Wie war es dann nach dem Zusammenbruch oder der faktischen Implosion der Sowjetunion. Wie war es für die Menschen in diesen 90er Jahren zu leben, die für uns in Deutschland, in Europa, ja Jahre des Aufbruchs, ja eigentlich des positiven Aufbruchs gewesen sind, bei allen Problemen, die es für die Menschen in der damaligen DDR gab. Aber es war doch so eine eine grundoptimistische Richtung. Für die Menschen in Russland war das natürlich ganz, ganz anders. Es waren die Jahre, in denen ich ja auch in Russland lebte. Es waren die Jahre des kompletten Zusammenbruchs, des Chaos, der Ungewissheit, der Not, auch der materiellen Not und eines Gefühls der Demütigung, dieses auf den Knien liegend, schwach und nicht für ernst genommen. Und ich glaube, dass wir diese Grundverfasstheit, dieses Grundgefühl, dass wir das in Deutschland, im Westen, auch in den Vereinigten Staaten nicht wirklich verstanden haben und vielleicht auch gar nicht verstehen wollten.
Gerd Schröder, den Sie interviewt haben in Ihrem Buch, führt aus, dass Russland einen Vorschlag unterbreitet hat einer Freihandelszone von Lissabon bis Wladiwostok. Und der Westen hat diesen Vorschlag nicht ernst genommen.
Nun ist die Debatte in Russland selbst, wohin Russland eigentlich gehört. Gehört Russland zum Westen, also zu Europa? Oder ist Russland auch aufgrund seiner orthodoxen Glaubensgeschichte, Byzanz und seiner großen Landmassen im asiatischen Raum, ist Russland nicht doch eher etwas anderes, etwas Eigenes, was mit Europa gar nicht so viel zu tun hat?
Und Ihre Antwort?
Und meine Antwort ist elegant zwischendrin, weil Russland oder die Menschen in Russland oder auch in der ehemaligen Sowjetunion, wir reden ja jetzt dann nicht nur von Russland, wir reden von Weißrussen, wir reden von Ukrainern, wir reden von Menschen im Kaukasus. Dieser Vielvölkerkontinent, das ist ja fast wie ein eigener Kontinent. Natürlich gehörte er in seinen ökonomischen Beziehungen, kulturell, im Denken zu Europa. Und dann war diesem Land Europa auch wieder fremd. Orthodoxer Glaube, der Anspruch Moskau, das dritte Rom, das Erbe von Byzanz gegen den Westen gerichtet. Es war immer etwas zwischendrin, oszillierend, immer irgendwie dazugehörend, aber vielleicht auch nicht immer dazugehören wollend. Also ein Land, das zu Europa gehört, aber im Zweifel sich am Rande Europas lokalisiert und orientiert. Und das macht es so schwer im Umgang mit Russland, weil die Signale so widersprüchlich sind. Möchte dieses Land ein gemeinsames europäisches Haus mit vorantreiben? Ja, aber in diesem Haus sollte dann schon das Wohnzimmer mit dem größten Balkon eigentlich für Russland reserviert sein. Und dann gab es andere, die gesagt haben, nein, nein, in diesem gemeinsamen europäischen Haus hat Russland eigentlich nur, oder die ehemalige Sowjetunion, eigentlich nur einen Platz in der Besenkammer, weil den Kalten Krieg die Vereinigten Staaten und der Westen gewonnen haben.
Haben wir jetzt einen kalten Frieden?
Wir haben in Teilen leider Gottes einen heißen Frieden. Es herrscht es herrscht Krieg in Europa, im Osten der Ukraine. Weit mehr als 10.000 Menschen gestorben, 2,5 Millionen Flüchtlinge. Also ich glaube nicht, dass wir das so vergessen sollten. Rückkehr zum Kalten Krieg, Frage, die immer wieder gestellt wird, eine Systemkonkurrenz, eine Konkurrenz der Weltanschauungen, der Ideologien. Da bin ich nicht ganz so sicher, ob es in dem Maße noch der Fall ist. Was wir aber alle merken, glaube ich ja, auch in unseren eigenen Gesellschaften, auch in der Europäischen Union, ist, dass ein Gesellschaftsmodell, das eher autoritär ist und auf eine Führungspersönlichkeit hingeschnitten ist, ein Gesellschaftsmodell, das sich eher auf das Nationale besinnt und auf sogenannte postwestliche Werte, dass so ein Gesellschaftsmodell für viele Menschen gar nicht so unattraktiv ist. Russland und Putins Russland reklamiert ja für sich diesen postwestlichen Weg zu gehen.
Sie haben Wladimir Putin eine Weile in seinem Alltag begleiten dürfen. Wie ist Ihr Eindruck von diesem Politiker, dem Sie sehr nahe kommen durften?
Ja, es war eine schon faszinierende Reportage und ein kleines Buchprojekt, was ich realisieren konnte. Ich glaube, Wladimir Putin wollte mit der Erlaubnis, dass wir uns als wirklich auch erste westliche Journalisten, dass wir uns ihm so nähern durften. Ich glaube, er wollte mir zeigen, dass er gute Beziehungen zu Deutschland und Europa wollte. Es, glaube ich, war wie so eine Art kleiner Vertrauensvorschuss. Und ja, wir sind dann über Monate immer wieder, nicht durchgehend, aber immer wieder mit ihm gereist. Anfang des dritten Jahres seiner Präsidentschaft. Er war damals schon ein sehr zurückhaltender, aber zugleich auch schon sehr selbstbewusster, man könnte es fast sagen, Zar eines neuen Russlands, eines Russlands, das er gestalten wollte und will. Und sehr höflich, zuvorkommend, gastfreundlich. Ein wunderbares Deutsch, das er spricht.
Ist er ein Revolutionär?
Nein.
Er ist ein Mann der Stabilität.
Revolution hat in Russland und vor allen Dingen auch in der sowjetischen Geschichte einen ganz, ganz dunklen Beiklang. Revolution hat zu Millionen und Millionen Toten geführt. Deswegen, und das kann man gut verstehen, man kann es auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wenn man ein bisschen zurückgeht in die russische oder in die sowjetische Geschichte. Deswegen ist Stabilität ein unglaublich großer Wert für die Menschen in diesem Land. Das ist bei aller Kritik, die man an ihm üben kann und an seinem System, denke ich, auch üben muss, weil es sich zu einem kleptokratischen System entwickelt hat, in dem sehr wenige natürlich sehr, 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 sehr reich geworden sind und sehr viele dann doch irgendwie vergleichsweise rückständig und arm irgendwie zurückbleiben. Aber er hat den Menschen in seinem Land zum ersten Mal wirklich seit Jahrzehnten so etwas gebracht wie Stabilität und Optimismus auf eine auch materiell bessere Zukunft. Und das ist, glaube ich, ein Wert, den man kaum hoch genug einschätzen kann in diesem Land mit seiner ja so unglaublich blutigen Geschichte auch im 20. Jahrhundert. Und das ist, weiß Gott, ja nicht nur der Zweite Weltkrieg gewesen.
Haben Sie Verständnis aus russischer Sicht? Bildet die NATO einen Ring von der Türkei durch Süd- und Mittelosteuropa bis zur Ostsee? Haben Sie Verständnis für die Einkreisungsängste oder für die Ängste vor Einkreisung seitens der NATO?
Es ist natürlich immer die Frage, wie man Sicherheit definiert. Wenn man Sicherheit für sich definiert, dadurch, dass man Einflusszonen braucht, also Gebiete, Territorien braucht, die einen vor den echten oder vermeintlichen Feinden schützen, dann mag man diese Einkreisungsängste nachvollziehen können. Die NATO und die große Frage der Osterweiterung der NATO war ja nicht gerichtet gegen, es war ja nicht gerichtet zunächst gegen die Sowjetunion oder gegen Russland. Viele der osteuropäischen Länder, die ihre ganz eigene Geschichte mit Russland haben, und zwar keine gute, baten ja regelrecht darum, in diese NATO aufgenommen zu werden. Das Sicherheitsbedürfnis und die Definition von Sicherheit über Einflusszonen, über Territorien, das haben wir unterschätzt. Wir haben auch unterschätzt, wie sehr die russische Regierung oder wie sehr die politische Elite, Putin inklusive, sagen, sich diese Sorgen und Ängste zunutze gemacht haben, um sich selbst innenpolitisch irgendwie abzusichern und sich selbst innenpolitisch zu legitimieren. Das ist ja eigentlich ein ziemlich bekannter Trick.
Das sagen Sie ja immer wieder, dass die russische Innenpolitik zu wenig betrachtet wird, um die russische Außenpolitik zu verstehen von unserer Seite.
So sehr Putin seinem Land Stabilität gebracht hat und in den ersten, sagen wir, beiden Amtszeiten, in den ersten 8 Jahren seiner Herrschaft ja doch auch ein wirtschaftliches Fortkommen, eine wirtschaftliche Entwicklung, so sehr aber steckt dieses Land in dem, was sagen die Experten Modernisierungsfalle oder Modernisierungsblockade nennen. Dieses Land braucht dringendst tiefgreifende Reformen aller Art. Ökonomische Reform, soziale Reform, Reform des Gesundheitswesens und.
Und die ist Putin schuldig geblieben.
Die ist Putin schuldig geblieben. Diese Reformen erfordern aber eins. Sie erfordern ein paar Grundfesten einer stabilen Entwicklung oder einer stabilen Modernisierungsentwicklung, und das ist Rechtsstaat. Also dass das Gesetz auch da wirklich etwas wert ist und dass Richter unabhängig sind und dass man sich auf ein bestimmtes Regelwerk eben verlassen kann.
Es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass wir immer auch einen Rod Stewart-Song spielen. Der heutige heißt Broken Arrow und der passt ganz gut, weil zum einen ist Broken Arrow natürlich ein Friedenszeichen und zum anderen ist es der US-Militärcode für Unfälle, in denen Nuklearwaffen involviert sind. Rod Stewart. Who else is gonna bring you a broken arrow? Who else is gonna bring you a bottle of rain? There he goes, moving across the water. There he goes, turning my whole. Do you feel what I feel? Can we make it so that's part of the deal? I gotta hold you in these arms of steel. Lay your heart on the line this time. I wanna breathe when you breathe. Katja Gloger ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Es gibt, das sei zum Schluss erwähnt, auch in Hamburg eine Berührung mit der russischen Geschichte, die weit in das Jahr 1813 zurückreicht. Dann die russischen Truppen, Napoleon war abgerückt, russische Truppen rückten ein, interessanterweise unter Führung von General Friedrich Karl von Tettenborn, der wiederum in Baden geboren war. Und der Eindruck der Russen von den Hamburgern war, ich zitiere, sie betrachteten die Hamburger als gierige Geizhälse, sparsam bis zur Niedertracht, wörtlich zitiert, aufrichtige Fröhlichkeit sei ihnen unbekannt. Liebe Katja Gloger, als Sie damals das erste Mal nach Hamburg kamen, aus Koblenz, Lahnstein, wie war Ihr Eindruck vom Norden?
Hamburg war doch immer auch ein klein bisschen Sehnsuchtsstadt. Hamburg war die große Pressestadt. Und wer Journalist werden wollte und für die großen Hamburger Magazine arbeiten wollte, der musste natürlich hier sein, am großen Fluss. Ich bin ja ein Elbkind, ein Elbmädchen eigentlich. Mhm. Der große Fluss und die großen Schiffe, die fahren nach wie vor. Heute fahren sie alle nach China. Mit kurzem Abstecher in Rotterdam. Aber es ist doch immer noch ein Symbol von Sehnsucht und ein klein bisschen Fernweh. Und das macht ja auch unseren Beruf aus.
Und wenn ich das Wort Heimat sage, was ist Ihre erste Assoziation? Ist das Rheinland-Pfalz, Koblenz? Ist es Amerika, wo Sie lange waren? Ist es ein bisschen Russland? Ist es Hamburg? Haben Sie so etwas wie Heimat?
Heimat ist da, wo meine Familie sind und die ich liebe.
Ist die deutsche Sprache Heimat?
Ja, aber auch Russisch ist Heimat. Das ist ja schon meine zweite Sprache. Es ist schon immer noch das, was automatisch sich umlegt, wenn ich beginne, Russisch zu sprechen, bin ich zu Hause.
Mindestens drei Worte, deutsche Worte, haben, wie ich gehört habe, Eingang in die russische Sprache gefunden. Bezeichnenderweise Butterbrot, Schlagbaum und Zeitnot.
Zeitnot vom Schach, Schlagbaum, klar. Und ja,
Butterbrot.
Butterbrot, mir auch klar. Der russische Präsident Putin schmierte uns Butterbrote, als wir bei ihm im Teehaus seiner Residenz zu Gast waren.
Und trinkt er gelegentlich auch ein Glas Wodka oder ist er sehr abstinent?
Ich glaube, er ist ein Mensch, der sehr großen Wert legt auf seine Fitness und Gesundheit. Es mag uns ein bisschen fremd manchmal erscheinen, ja auch die Fotos, die dann publiziert werden. Da machen wir uns so ein klein bisschen lustig drüber. Aber es ist für die Menschen in Russland ein sehr, sagen, wichtiges Symbol, dass der Präsident oder der, ich traue es mich kaum zu sagen, dass der Zar, der moderne Zar, dass der in körperlich guter Verfassung ist. Bei den Generalsekretären der Kommunistischen Partei war das, weiß Gott, anders.
Katja Gloger, ich danke Ihnen sehr, dass Sie die Einladung zu Maja Burkhardts Frauengeschichten angenommen haben.
Ich
Danke.
danke Ihnen, spasiba.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.